Hier kommen wieder eure Deadly und Hex. Das Thema ist Star Citizen. Und was heißt wieder? Das hier ist die erste Folge und herzlich willkommen dazu. Wir werden euch erst einmal ein wenig in unserem Blickwinkel auf Star Citizen einführen und euch in den kommenden Folgen mit Neuigkeiten und Entwicklungen rund um Star Citizen versorgen. Aber erst einmal die Frage, Deadly, wie bist du denn zu Star Citizen gekommen?
Ja, bei mir ist das tatsächlich schon eine ganze Weile her, dass ich Star Citizen gefunden habe. Das Ganze war 2015. Ich bin halt mit Sci-Fi und Ähnlichem aufgewachsen und habe zu dem Zeitpunkt gerade tatsächlich so ein bisschen einen Abstecher ins Retro-Gaming gehabt. Und ich habe Wing Commander gespielt zu dem Zeitpunkt.
Okay. Cool.
Und dann habe ich irgendwie gelesen, ja, hier Chris Roberts, der Typ von Wing Commander und sein neues Spiel Star Citizen, hat mir das angeguckt und hat mir dann gedacht, boah, sieht das toll aus im Vergleich zu den drei Polygonen, die man in Wing Commander hatte. Mhm. Und bin dann irgendwie drauf hängen geblieben. Hab das Spiel lange Zeit erstmal von außen verfolgt. Spielbar war es damals ja noch nicht so wirklich mit dem Hangar-Modul. Ich weiß nicht, ob du überhaupt schon so lange dabei warst.
Nee, tatsächlich nicht. Bei mir war es 2016, ja.
Ah, ja gut. Am Anfang konntest du Schiffe kaufen und dann konntest du dich ins Spiel einloggen und dann standst du in einem Hangar und durftest da dein Schiff anschauen.
Mhm.
Und wenn du Glück hattest, sogar einsteigen.
Ja, ich habe damals die Ambition oder ich habe damals die Leute noch nicht so richtig verstanden, wieso sie dann Geld reinpulvern. Aber ich habe alles erst später auch gesehen, diesen Clip, den Chris Roberts gemacht hat, wo er in das seine Schiff einsteigt und so. Das habe ich erst später entdeckt, ja.
Nee, da war ich tatsächlich schon mit dabei. Ich kann von mir behaupten, dass ich eine der ersten war, die als dann tatsächlich, das war ja das große Ding, dann der damalige Social Hub freigeschaltet wurde, da konntest du dann in so einem Fahrstuhl in deinem Hangar reinsteigen und wenn du Glück hattest, also wirklich 70% der Fälle hat es eigentlich nicht funktioniert, aber in den restlichen 30% bist du dann in der Arc Corp Plaza rausgekommen und das war das Ding, weil es war eine Grafik, die hattest du sonst nicht. Es sah super fancy aus und
Was war denn die Arkop-Blase? Bitte, die ist vollkommen an mir vorübergegangen.
Die Arkop-Blase, das ist, wenn du auf Arkop bist, gibt es ja diesen den großen Platz da mit diesem Zahnrad-Skulptur-Ding in der Mitte. Nur dieser Platz, ohne die Seitengassen, ohne alles.
Den gab es wann? Wann schon?
So den gab es, bevor es das Persistent Universe gab.
Ah, krass. Oh, das ist voll an mir vorübergegangen.
Du konntest dann halt in deinem Hangar, konntest du in den Fahrstuhl rein und wenn du Glück hattest, kamst du dann nah raus.
Oh, krass.
Und den Arena Commander, den gab es dann auch schon. Das war so das andere Ding, da konnte man seine Schiffe dann teilweise ausprobieren. Das hat mein Computer damals aber nicht gestemmt. Hm. Also das war ist schon echt krass, wenn man so darüber nachdenkt, was wir alles so schon durchgehabt haben, was das Sitzen angeht.
Ja, vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob du da schon auch drin warst, aber ich weiß auch nicht, ob ich das selbst schon gespielt habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, das habe ich davor, kurz bevor ich eingestiegen bin, in einem Video gesehen. Da bist du schon aus einem Raumschiff ausgestiegen und hast im Weltraum bei einem Wrack Kisten gefunden und dort war eine Waffe in der Kiste tatsächlich physisch auch drin. Die hast du in die Hand genommen. Auch das gab es mal in Star Citizen. Es gab eine Menge schon, was wieder gegangen ist tatsächlich. Ne? Mhm. Ja. Wie hat es sich denn, dann knüpfen wir da an, wie hat es sich denn für dich über die Zeit verändert, wenn du jetzt auf die 421, da sind wir jetzt aktuell, wir haben den 20.07.2025, wie ist das denn quasi aus dieser Sicht heute, welche, ich sag mal, sehr, sehr großen Veränderungen hast du mitgenommen? Also von der Erinnerung, wo du da dabei warst und das hat sich halt verändert.
Ich glaube, in allererster Linie ist es einfach unglaublich viel größer geworden. Und das muss man auch wirklich sagen, das ist was, das vergessen die meisten Leute, aber wir haben heutzutage Frames.
Was meinst du mit Frames?
Also ich hatte durchaus auch schon Momente so vor 4 bis 5 Jahren, da saß ich da mit meiner brandneuen RTX 3090 und habe Star Citizen dann mit an einigen Stellen wirklich mit maximal 20 FPS spielen können. Mhm. Die Performance, und da denkt man erstmal so gar nicht dran, aber die Performance ist so unendlich viel besser geworden. Es ist erstaunlich. Und das andere, was mich immer wieder umhaut, wenn ich so zurückblicke, ist, wie groß dieses Spiel geworden ist. Mhm. Weil historisch gesehen ist es so gewesen, als das Persistent Universe gelauncht ist, hatten wir damals eine Raumstation. Das war Port Olisa.
Port Olisa, genau.
Und du bist halt auf Port Olisa rausgekommen, du hast da die Schiffe rumfliegen sehen und es war das Geilste überhaupt. Dann gab es Delamar. Ich weiß nicht, ob du das noch mitgekriegt hast.
Auf jeden Fall. Auch diese eine Auftankstation.
Ja, ich erinnere mich noch daran. Cry Astro Services. Mhm. Nee, sie haben damals, und das war das große Ding, das ist riesig durch die Presse gegangen, haben sie zur Ankündigung von Levski, das ist die Station auf Delamar gewesen, Video gezeigt. Mhm. Wie Levski hatte ja diesen riesengroßen Fahrstuhl, der an der Seite runterging, mit den großen Fenstern daneben. Mhm. Und sie hatten dann eine Aufnahme, wie vor diesem Fahrstuhl, quasi mit dem Fahrstuhl, so eine Cutlass runterflog. Und in der Presse, die war sehr zwiegespalten. Die einen haben gesagt, das ist doch bestimmt ein Render-Trailer. Mhm. Und die anderen haben gesagt, boah, geil, das ist die Revolution des Gamings. Mhm. Und ich erinnere mich noch daran, ich habe mich dann damals mit einem Bekannten hingesetzt, als das Ganze live gegangen ist. Er hat sich seine Cutlass genommen, ich habe mich auf diesen Fahrstuhl gestellt und wir sind ausgeflippt, weil es funktioniert hat. Das war so ein Moment, wo ich erstmal für mich festgestellt habe, wie sehr mich dieses Spiel eigentlich in seinen Bann zog. Und ja, dann wurde das Ganze immer größer als erstes. Das war so das andere Ding. Da gab es dann im Quartal gab es ein Update und mit so einem Update gab es dann einen neuen Mond. Erstmal war alles nur um Crusader rum. Und dann haben sie, ich weiß noch irgendwie, haben sie dann angekündigt, so, jetzt gibt's als nächstes Dema. Denkt man heutzutage ja gar nicht mehr drüber nach. Dema ist da. Mhm. Und ich erinnere mich noch daran, damals, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber ein damals schon relativ großer Streamer hat sich die Zielsetzung gesetzt, nach Dema zu fliegen, bevor Dema drin ist.
Oh.
Und hat sich dann auf eine Caterpillar gesetzt und ist fast eine Woche lang, weil Quantum konntest du da nicht hin, weil es die Marker nicht gab, und ist dann fast eine Woche lang auf seiner Caterpillar durchs leere All geschippert, um nach Dema zu kommen, bevor irgendjemand anderes nach Dema kam.
Ganz ehrlich, wir werden noch über die Zukunft gleich reden, aber so ähnliche Dinge, die vermisse ich im Moment in Star Citizen ein bisschen, aber sie kommen auf eine andere Art und Weise wieder. Ich bin so zugeknallt mit positiven Emotionen von der 421. Ja, vielleicht noch ganz kurz, das hat sich mit dem FPS nicht erschlossen. Also du meinst einfach, wir haben mehr Frames jetzt, ne? Das war die Erklärung. Weil,
die Performance ist viel, 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 viel besser.
Du, das war doch in ungefähr November letzten Jahres, hat es auf einmal pink gemacht. Was war das denn? Also so bis dahin habe ich auf 1080 nur spielen können und alles bei mir lief heiß und dann auf einmal konnte ich auf 2K umstellen und es lief noch schöner und besser und flüssiger.
CIG hat in den, ja eigentlich kann man sagen, in den letzten 2,5 Jahren haben die super viel getan, was die Performance-Optimierung angeht. Hm. Auf der einen Seite haben wir halt den Vulkan-Renderer bekommen, der einfach viel, viel besser läuft. Und auf der anderen Seite haben sie sich ganz gezielt hingesetzt und gesagt, wir gucken uns an, was bei uns wirklich die Performance trifft. Mhm. Thema volumetrische Wolken zum Beispiel. Da haben sie sich hingesetzt, gesagt, okay, das läuft so nicht, das müssen wir nochmal anfassen, das müssen wir jetzt neu machen. Weil ganz lange hieß es halt, okay, wir implementieren noch ein Feature und noch ein Feature und noch ein Feature, damit wir in irgendeiner Weise in Richtung Feature Completion kommen. Und dann kam dann aber so ein bisschen der Schwenk, wo die Leute gesagt haben, ich habe hier einen 5.000 € Gaming-Rechner und darauf läuft das Spiel immer noch grottig. Mhm. Das kann so nicht sein. Und da haben sie dann halt angefangen zu sagen, okay, wir müssen uns jetzt hinsetzen und anfangen, diese Systeme zu optimieren. Ich glaube, der Wendepunkt war tatsächlich auf der einen Seite die Einführung von Vulkan als vollwertiger Renderer und auf der anderen Seite die Fertigstellung von Server-Meshing. Weil ganz lange war ein ziemlich großes Bottleneck, was die Performance anging, einfach durch die Server-Performance bedingt. Ja,
das ging Hand in Hand, meinst du, okay. Mhm.
Und ja, wenn du auf einem Server warst, der wenig Server-FPS hattest, hattest du gewisse Sachen, die haben halt auf die Updates vom Server gewartet und das zog dann deine komplette Client-Performance runter.
Ich verdränge ja manchmal sehr, sehr viele Sachen und genieße dann doch das Neue, aber jetzt nochmal, das ist ein spannendes Thema. Ich erinnere mich an die ersten Gespräche, wo ich an der Hand genommen wurde, wo mir gesagt wurde, ach, Achtung, jetzt hast du einen 2-Sekunden-Lag, habe ich auch, da spawnt jemand am anderen Ende gerade des möglichen Universums, eine Reclaimer oder wie auch immer, und das verarbeitet der Server hier. Also das ist ja quasi wirklich so viel passiert in der Zwischenzeit. Und ich frage mich noch, wie war denn das bei der 3.17? Weißt du das noch da, bevor die Graphen-Datenbank überhaupt ausprobiert wurde? Wir hatten ja 2 Datenbanken auch, die ausprobiert wurde. Die erste war ein Fail, glaube ich, und die zweite hat funktioniert. Wie war es denn da davor? Das heißt, da waren auch schon, glaube ich, 150 Spieler, aber das war immer ein Server, richtig?
Das war immer ein Server und wir haben mal angefangen mit 50 Leuten pro Shard, weil mehr einfach nicht möglich war. Dann haben sie angefangen mit dem Object Container Streaming. Das hat die Performance doch schon mal ziemlich verbessert.
Mhm. Stimmt.
Das ist auch schon, keine Ahnung, 8 Jahre her oder sowas. OCS ist, das ist schon eine ganze Weile her. Danach kam dann ja das mit dem Entity Graph, wo sie gesagt haben, wir müssen auf unserer Seite müssen wir einfach die Performance deutlich verbessern. Und dann kam, und das war eigentlich so der Punkt, wo man es wirklich als Spieler gemerkt hat, dann kam der Replication Layer. Und der Replication Layer hat ja wirklich dann erst dazu geführt, dass die Server-Performance und die Client-Performance entkoppelt wurden. Weil der Replication Layer, der hat da, der sitzt ja eigentlich zwischen dem, in Anführungszeichen, klassischen Spieleserver, der das Ganze berechnet, und unserem Spiele-Client und macht seine Berechnungen. Und der Replication Layer hat halt auch dazu geführt, wenn der Server mal 2 Sekunden über irgendwas nachdenkt, weil gerade 5 Leute auf einmal eine Idris gespawnt haben, dann sagt der Replication Layer trotzdem erstmal weiter so, aktueller Stand ist das. Du siehst den Lag, ja, aber du hast keine tatsächliche Abhängigkeiten in deinem Client, die darauf warten, dass sie neue Daten von diesem Replication Layer gefüttert bekommen, weil dieser Replication Layer, der füttert uns weiter mit Daten. Die sind nicht mehr aktuell, aber sie sind da und deswegen kann dein Client viel, viel runder laufen, weil er auf nichts mehr warten muss.
Ich habe diese Themen tatsächlich gemieden. Ich bin so froh, dass es dich gibt. Zumindest einer von uns beiden das versteht. Aber nein, jetzt mal Scherz beiseite. Ich habe immer das Gefühl gehabt, da muss ich mich unheimlich gut einarbeiten, um das Ganze auch zu verstehen. An und für sich ist es gar nicht so schwierig, von außen betrachtet. Allerdings eine Frage, ich erinnere mich an die LA, also an die LA CitizenCon, wo dann zum ersten Mal Server-Meshing vorgestellt wurde. Jetzt hol mich mal bitte nochmal auf der Timeline ab. Da war der Replication Layer schon dann quasi recht weit oder schon fertig oder war er sogar Grundlage dafür, dass wir das gesehen haben, weil alle haben sich da gefreut, dass es endlich funktioniert.
Der Replication Layer ist die Grundlage von dem, was Server-Meshing überhaupt möglich macht. Das kannst du dir so vorstellen. Wenn du dir einfach diese Präsentation anschaust, die wir da hatten von dem Server-Meshing, das war ja das mit diesen 3 Zonen ums Eck, wo sie dann die Picos von einer in die andere geschubst haben. Und grundsätzlich gibt es eigentlich in einem klassischen Videospiel, nehmen wir, keine Ahnung, einen Minecraft, ganz trocken. Hast du auf der einen Seite, da hast du deinen Client und der redet mit seinem Server auf der anderen Seite. Und der Server auf der anderen Seite, der trackt alles, was passiert. Der berechnet möglicherweise noch Dinge, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Fluss von irgendwelchen Flüssigkeiten oder was weiß ich. Und wo welches Item rumliegt. Und dieser Server sagt deinem Client immer ganz genau, wie die Spielwelt, in der du bist, aussieht, nach Berechnung des Servers. CIG ist dann hingegangen und hat gesagt, wir hängen quasi noch einen zweiten Server dazwischen. Dieser Server berechnet selber erstmal gar nichts. Aber dieser Server dazwischen, das ist eben der Replication Layer, der redet auf der einen Seite mit dem Client und gibt ihm ein ganzheitliches Bild der Spielwelt. Heißt also, wenn ich sage, oder der Client kann halt hingehen und sagen, wie sieht es gerade auf ArcCorp aus? Der kann aber genauso auch fragen, wie sieht es auf Hearthstone aus? Und der Replication Layer weiß erstmal beides. Auf der anderen Seite vom Replication Layer, dieser Replication Layer, der hat weiterhin das ganzheitliche Bild der Spielwelt, aber auf der anderen Seite sitzen die einzelnen Server, die jetzt nicht mehr sagen, wir müssen komplett Stanton und Pyro mit allen 5 Millionen Entities, die auf diesen Servern sitzen, auf diesem Server berechnen, auf diesem einen Server, sondern die sagen halt, wir haben einen Server, der berechnet nur alles, was im Raum um ArcCorp passiert, und wir berechnen, und der zweite sagt dann, wir berechnen nur das, was im Raum um Hearthstone passiert. Und das hast du eben in dieser Präsentation auch gesehen, das waren diese großen farbigen Boxen. Das waren quasi die Räume, die von verschiedenen Servern berechnet wurden. Das machen quasi einfach nur eine Arbeitsteilung und melden das alles an den Replication Layer, und der Replication Layer selber merkt sich nur, ich habe von den Servern für diesen Bereich das gesagt bekommen. Und wenn der Client dann fragt, wie sieht es denn jetzt an der genauen Position aus, kann der Replication Layer dir das immer sagen, egal wo er es fragt, weil der Replication Layer von allen Servern asynchron darauf geupdatet wird.
Und Thema ist Entlastung. Ja, ich hoffe für die Zuhörer vor allem, weil ich bin da tatsächlich, wie gesagt, sehr, sehr froh, dass du diese Expertise mitbringst.
Ja, vielleicht, um das Ganze nochmal ein bisschen bildlicher zu beschreiben. Stell dir vor, du hast eine Gleichung, eine mathematische Gleichung mit, das ist, keine Ahnung, 5 plus 7 plus 8 plus 9. Jetzt könntest du sagen, ein Mensch muss 5 plus 7 plus 8 plus 9 berechnen. Oder du sagst, du nimmst dir einen Tisch und Hex rechnet jetzt nur 5 plus 7, mhm, und Deadly rechnet nur 8 plus 9. Dann legen wir das zusammen auf den Tisch und haben da dann alle zusammengeführt. Auf dem Tisch liegt dann ein Taschenrechner. 5 plus 7 ist 12, 8 plus 9 ist 17. Ich stelle mich vor den Taschenrechner, gebe meine 17 ein, du gibst deine 12 ein, und der Taschenrechner, das ist der Replication Layer, da fasst es dann zusammen, und wer auch immer auf der anderen Seite vom Tisch steht, der kriegt dann das gesamtliche Ergebnis, ohne dass einer von uns die komplette Gleichung berechnen musste. Und so kannst du dir das quasi vorstellen.
Und Ziel ist die Arbeitserleichterung, also quasi überhaupt möglich zu machen, dass so vieles gleichzeitig vonstatten geht. Ich habe nämlich von jemandem, der sehr IT-affin war, mal gehört, MMOs werden nie hübscher aussehen, weil da müssen auch die ganzen Effekte für alle berechnet werden und so weiter und so fort. Ich nehme an, diese, ob es jetzt ganz richtig oder falsch ist, diese Aussage, ich glaube, das geht doch auch in die Richtung, Star Citizen muss dann eine Menge stemmen und wird das nicht machen können, wenn eben dieses System nicht da ist. Und es ist da und es funktioniert, richtig?
Ja, es ist da, es funktioniert. Und es funktioniert jetzt seit der 4.0. Mhm. Ja, MMOs werden nicht hübscher aussehen, weil du kannst es nicht mehr alles visuell berechnen. Grundsätzlich das visuelle Rendering, das passiert immer auf der Seite des Clients. Das heißt also, das passiert komplett auf deinem PC. Mhm. Es gibt in der Regel keinen Server, der dir vorrechnet, wie irgendwas aussieht, weil das wäre einfach eine riesen Datenmenge, die da übertragen werden würde. Mhm. Das lohnt sich gar nicht. Von daher finde ich, das hinkt so ein bisschen. Natürlich, wenn du jetzt 10.000 Spieler auf einem Punkt stehen hast, die dann alle anfangen, ihre magischen Effekte zu casten, dann fängt in der Regel, wenn es nicht verdammt gut optimiert ist, fängt das Ding dann an zu bruckeln. Aber auch da sehen wir durchaus Spiele, die können sowas auch rendern, problemlos. Mhm. Also da hinkt so ein bisschen. Das, wo es halt schwierig wird bei den allermeisten MMOs, ist, dass die eben nicht diese Replication Layer Server Meshing Technologie haben. Und dass bei denen dann irgendwann der Server sagt, Moment, hier 20.000 Leute, die auf einem Punkt stehen, das ist mir zu viel. Und dann wird der Server halt elendig langsam. Währenddessen kann CIG sagen, okay, wir haben hier jetzt eine Menschenmasse von 20.000 Menschen, wir können 10.000 Menschen pro Server, und da soll es mit dem Dynamic Server Meshing hingehen. Das ist die V2 von dem, was wir jetzt haben. Da wird aktuell dran gearbeitet. Dann würde der Server halt sagen, wir haben die einen 10.000 auf dem einen Server berechnet und die anderen 10.000 auf dem anderen Server. Und dieser Replication Layer, der führt das dann alles wieder zusammen, sodass du bei dir als Spieler diese 20.000 Leute in einem Pulk ankommen hast.
Tja, und ohne dynamisches Server-Mesh keine 1.0 vom Plan her? Ist das schon an der Grundlage oder meinst du, dass man das auch später nachschieben wird, eventuell?
Ich gehe davon aus, dass das Dynamic Server Meshing für die 1.0 auf dem Plan steht. Mhm. Weil das aktuelle statische Server Meshing, das wir haben, heißt ja letztendlich nur, irgendjemand bei CIG ist hingegangen, hat gesagt, wir gucken uns mal an, wo hier für welchen Bereich viel Performance-Overhead anfällt, wo wir also viel Performance brauchen. Und dann geben wir dem einen Server, heißt also, ein Server ist dieser Planet, der nächste Server ist der Planet, der nächste ist der Planet, so ungefähr. Und dann wird dafür eine Mesh-Konfiguration erstellt und diese Mesh-Konfiguration verändert sich nicht. Heißt also, wenn sich jetzt alle 600 Leute von einem Chart überlegen sollten, komm, wir treffen uns mal auf, keine Ahnung, Seraphim Station, dann geht der eine Server, der eben gerade Crusader und Seraphim Station berechnet, wird elendig in die Knie gehen. Das passiert in der Regel ab so 160, 170 Leuten auf einem Server, dass der dann wirklich anfängt zu sterben.
Mit sehr gut meine ich diese Frage, habe ich auch tatsächlich. Ja, super.
Und das Dynamic Server Meshing, was das dann tun wird, ist, das sagt, wir haben hier gerade ein sehr hohes Aufkommen an dieser Position in Seraphim Station. Heißt also, entweder generieren wir jetzt einen neuen Server nur für Seraphim Station oder wir schrumpfen den Server, der Seraphim Station eh schon mit bedient, schrumpfen wir so weit runter, dass der nur noch diese Station bedient und einer der anderen Server übernimmt dann eben, keine Ahnung, Orison zum Beispiel.
Dynamisch dann eben.
Ja, und dann wird das dynamisch zugeteilt und das ist die Zielsetzung, dass das wohl bis auf ein Pro-Schiff-Level runtergebrochen funktionieren wird. Heißt also, wenn du zum Beispiel eine große Ork-Schlacht hast, wo dann eine Orga zum Beispiel eine Javelin rausholt und auf dieser Javelin laufen dann wirklich 150 Besatzungsmitglieder rum, dann wird diese Javelin im dynamischen Server-Meshing ihren eigenen Server bekommen. Das ist die Zielsetzung.
Ist ganz schön ambitioniert und daher gewisse Dinge werden von der Vision her ohne das dynamische Server-Meshing gar nicht möglich sein. Ich dachte nämlich, die Frage ging so ein bisschen in die Richtung, naja, was ist, wenn es doch technisch nicht machbar ist oder nicht gelingt? Also inwieweit kann man dann vielleicht trotzdem die 1.0 herausbringen, sagen, man nimmt das Server-Meshing, was wir haben und dann zum Beispiel viel mehr instanzierter arbeiten oder sonst wie versuchen, die Last aufzuteilen, halt künstlich und so. Das wäre natürlich nicht befriedigend für viele, weil die Ambition und Vision ging irgendwo anders hin, aber es geht ja auch sehr stark im Moment Richtung Entwicklung der Spielbarkeit. Deshalb vielleicht so nochmal die Frage, denkst du, es könnte eine 1.0 ohne dynamisches Server-Meshing geben, abgespeckter und dass man dann nach und nach der 1.0, also braucht man das zwingend? Das ist vielleicht die Frage. Könnte es auch anders, etwas unbefriedigender losgehen mit der 1.0?
Naja, das Ding ist, das dynamische Server-Meshing wird benötigt aus einem Grund. Aktuell haben wir ja Charts, die können in der Regel bis zu 600 Spieler aufnehmen, was ein relativ kleiner Bruchteil der Gesamtspielerschaft von Star Citizen ist. Und wenn wir uns aktuell ausloggen, haben wir ja, also wir haben auf der einen Seite einen persistenten Chart, heißt also, wenn du irgendwo hinfliegst, dann Kiste hinstellst, bleibt die da in der Regel stehen. Nur einer der Bestandteile, eine der Mechaniken, die ja vor der 1.0 kommen soll, ist Basebuilding.
Stimmt.
Du stellst dich also hin und baust dir irgendwo deine kleine Basis hin, in der du dann leben möchtest. Die bleibt auch auf diesem Chart, bleibt die stehen. Nur was passiert, wenn du dir jetzt denkst, ich will mal mit Person ABC zusammenspielen, joins deren Server. Aktuell kommst du dann ja nicht zurück auf den Server, zumindest nicht verlässlich, auf dem deine Base steht. Die zwei Möglichkeiten, wie das gelöst werden kann, ist entweder, die geben uns einen entsprechenden Serverbrowser, wo wir ganz genau auswählen können, ich möchte jetzt auf den Chart oder ich möchte auf den Chart oder ich möchte auf den Chart, weil da gerade meine Base steht. Oder, und das ist eben das, wofür das dynamische Server-Meshing gedacht ist, irgendwann mal, dass wir halt noch unseren EU-West-Server haben, wir haben den Nordamerika-Server, wir haben den Asia-Server, wir haben den Australien-Server. Und auf diesen Servern sind aber alle Spieler in einer Instanz. Egal wie viele tausend es sein mögen. Mhm. Und du weißt, deine Base steht auf dem Europa-Server auf Aberdeen hinterm Hügel so und so. Mhm. Und spätestens für das Base-Building, damit das wirklich als mehr als nur ein kleines technisches Gimmick funktioniert, also diese Idee von ich baue meine Base und lebe da drin, die ist eigentlich realistisch gesehen von dem dynamischen Server-Meshing abhängig. Deswegen gehe ich davon aus, da das was ist, was sie definitiv vor der 1.0 reinbringen wollen, dass wir auch dynamisches Server-Meshing davor sehen werden, beziehungsweise andersherum die 1.0 nicht, bis das dynamische Server-Meshing fertig ist.
Jetzt haben wir so ein bisschen über die Technologie gesprochen. Es hat sich aber auch im Themenbereich Wachstum ja auch eine Menge doch jetzt getan. Ich spule nicht zu weit zurück, sondern das erste seiner Art, aber ist eine Abwandlung von vielem, was wir gesehen haben, waren die Contested Zones mit Sachen, die dazu gekommen ist. Da hatten wir auch schon mal vorab mal eine Unterhaltung gehabt. Ich glaube, das war auch im Stream oder an anderer Stelle. Da hast du jetzt aus dem Gedächtnisprotokoll, bitte korrigier mich, sowas gesagt wie, naja, die Sachen wurden quasi quasi ins Spiel gebracht, aber es wurde nicht viel dazu geschrieben und es hat mehrere Wochen gedauert, dass die Community, einzelne Streamer und Leute, die einfach quasi dafür brennen, dass sie angefangen haben, das zu erforschen und herauszufinden, wie der Game Loop überhaupt funktioniert. Das war also nichts Pustekuchen mit irgendwie, dass ein Entwickler sagt, hier, passt auf, also da gibt's jetzt was Neues, such das, mach das. Das war richtig alles selbst entdeckt.
Ja.
Kannst du mir dazu noch was sagen? So, das habe ich jetzt nur noch so verschwommen im Kopf.
Also das Ganze lief so ab. Es war schon klar, es wird diese Contested Zones geben. Aber zu dem Zeitpunkt hieß es von CIGs Seite lediglich, ja, das ist dann so ein Bereich, da kannst du reingehen, da sind NPCs drin, da wirst du auch PvP spielen und am Ende gibt es schönen Loot. Und mehr Informationen sind da letztendlich nicht kommuniziert worden. Es war noch dann gesagt, ja, die gibt's auf der Station und auf der Station. Und wenn ihr vor einer roten Tür steht, gibt's die Schlüsselkarten da und da. Das war so ungefähr die Menge an Informationen, die den Leuten gegeben wurde. Mhm. Und dann, ich erinnere mich doch daran, kam dann irgendwann einer hin und meinte, hey, hier, ich habe hier so einen komischen Drucker gefunden mit so einem Comp-Board. Mhm. Da steht eine Nummer drauf. Was zum Geier soll das? Ja. Wozu brauche ich das Ding?
Ist das eigentlich schon Exploration? Dann, ja, schon, oder?
Eigentlich an dem Punkt, ja. Und dann war halt klar, es gibt in irgendeiner Weise diese Comp-Boards. Ich glaube, das erste, was da offiziell gefunden wurde, war die Nummer 5. Und was dann so durch die Foren geisterte. Und dann haben die Leute halt gesagt, okay, dann gehen wir davon aus, es gibt diese Comp-Bots. Dann haben sich Spieler hingesetzt und haben so schöne Karten von den Contests sonst gemalt und sind durch sämtliche Ecken durchgekrochen und haben geschaut, wo kriegen wir diese Comp-Bots zusammen. Mhm. Und da war schon der erste Punkt, wo CILG uns ziemlich lange eigentlich gefoppt hat, weil die Comp-Bots, die sind ja schön durchnummeriert, nur zwischendurch fehlt eins.
Oh, okay.
Es gibt ja 1, 2, 3, 4, 5, die 6 und die 8, glaube ich. Irgendwie sowas. Aber zwischendurch in der Nummerierung fehlte was. Mhm. Und die Leute haben bestimmt eine Woche haben sie nach diesem fehlenden Comp-Board gesucht.
Und ohne dieses Wissen, was sie damit eigentlich machen an der Stelle noch?
Ohne das Wissen, was sie damit eigentlich machen. Und dann ist irgendjemand durch die Gegend geschüsselt und hat dann bei den Executive-Hangers dann zufällig gesehen, ach guck mal, da ist ein Interieur. Mhm. Und da sind so komische Zeichnungen dran. Moment mal, die kenne ich doch aus den Contested Zones. Mhm. Und dann hat es nochmal einen Nachmittag gedauert, bis die Leute dann auch eigentlich nur per Zufall herausgefunden haben, dass sie genau, wenn die grünen Lichter an sind, da in die entsprechenden Slots die Comp-Bots reinstecken müssen, dann geht die Tür auf und dann gibt's Loot.
Das ist aber auch ganz fies mit dem Timer. Du glaubst schon richtig zu sein und das Einzige, was nicht stimmt, das braucht noch Zeit. Aber wenn man weiß, dass solche Mechaniken drin sind, okay, ich will nur sagen, ich wäre nicht drauf gekommen. Ja, cool.
Ja, und genauso ging es dann ja tatsächlich eigentlich auch weiter. Bei den Hathor-Locations, also bei den OLPs und PAFs, wurde gesagt, es gibt hier diese neuen Locations. Da geht es in irgendeiner Weise darum, dieses Mine-Bild zu bekommen. Aber wie das Ganze zu machen ist, da hat CIG sich nicht drüber geäußert.
Und jetzt die Frage, kam das hier, also mir kam das erste Mal mit den Contested Zones richtig auf, mit den Contested Zones, dann hat sich's erklärt, bei den OLPs war es auf einmal schon ein bisschen, oder bei Hathor, bei den Folgemissionen dann in Stanton war es schon irgendwie griffiger, aha, so Sachen gibt es jetzt auch, aber hat sich das aus deiner Sicht noch vorab, irgendwo vorher in einem der Events, die sie mal getestet haben, angekündigt, diese Contested Zone, oder war das eine komplett neue Idee, komplett neues Team vielleicht, oder weiß ich, keine Ahnung.
Das war zu dem Zeitpunkt eigentlich was komplett Neues, weil es war auf einmal wirklich Langzeit-Content. Grundsätzlich ist der Content in Star Citizen ist ja so aufgebaut, dass du, egal was für eine Mission du annimmst, egal was du versuchst, wenn du nicht gerade sagst, ich setze mich jetzt in meine Prospector und gehe damit dann 8 Stunden in irgendeinem Asteroidengürtel meinen, ist eigentlich alles, was du so in Gameplay in Star Citizen hast, in einer halben bis dreiviertel Stunde problemlos schaffbar. Mit dem bis dahin eigentlich kompliziertesten Gameplay überhaupt. Also das, was bis dahin das komplizierteste überhaupt war, war eigentlich das Ausbrechen aus Clasher. Mhm. Und dann kam auf einmal diesen Contested zu uns rein, die ja, effektiv 4 verschiedene Schritte haben. Du musst dir als erstes die roten Keycards besorgen, dann musst du dir aus den Contested Zones die Comboards besorgen, dann musst du noch in irgendeiner Weise in Ruin Station da durch die Contested Zone durch, hast da noch die ganze Zeitmechanik mit der Tür
die und Vault-Tür, den Nebenräumen. Genau, ja. Mhm.
Und dann musst du mit all diesen Pads musst du dann noch zusammen zum Hangar. Und du kannst aber auch im Zweifelsfall sagen, nach dieser Contested Zone setze ich mich jetzt hin und mache morgen weiter. Du hast deinen Progress nicht verloren. Mhm. Das war so bis zu dem Zeitpunkt, dass komplexeste System, also das komplexeste Gameplay-System im kompletten Spiel. Mhm. Und war dahingehend auch super interessant, weil du es halt immer wieder wiederholen konntest. Du hast extrem gute Belohnungen dafür bekommen, dass es so kompliziert war, in Form der Contested Zone-Schiffe. Mhm. Und war halt einfach so das Ding.
Ja, da war wirklich ein Riesenschritt auf einmal. Ich frage mich die ganze Zeit, ob sich damit nicht eine neue Bewegung in Star Citizen aufgetan hat. Das kann man jetzt mit Bewegung, ich glaube, vielschichtig auch jetzt nochmal interpretieren. Es kam jetzt auch Stormbringer, ne? Oder Stormbreaker?
Stormbreaker.
Ach Gott, ich sage immer zuerst das Falsche. Stormbreaker ist natürlich auch irgendwie, das geht nochmal auf ein anderes Niveau. Bevor wir aber da dazu kommen, ich erinnere mich, wo wir uns kennengelernt haben, da hast du mir auch was erzählt, wo ich mir auch sage, ey, Wissen ist wirklich Macht oder in dem Falle Geld. Da hast du, weil ich bin ja jemand, ich wünsche mir ganz oft Dinge. Zum Beispiel habe ich mir es so für mich innerlich gewünscht, dass ich auf einer Station gerne eine Mission hätte, wo ich was machen muss. Im besten Falle kennst du die Geschichte, ich will runtergehen und irgendwelche Ratten abschießen, weil der Hangar irgendwie eine Rattenplage hat. Space-Ratten, 2 Meter groß oder weiß ich was, oder vielleicht ein bisschen kleiner. Aber auch das Bringen von A nach B auf eine Station hätte ich mir so sehr gewünscht. Auch das ist inzwischen drin und das zeigt mir einfach, okay, sie vergessen das nicht. Sie wissen, gutes MMO machen so kleine Dinge dann auch aus und ich will die Erwartungshaltung nicht so hochschrauben, aber wünsch sie mir. Aber was du mir damals gesagt hast, und jetzt kommt der Gedankensprung zurück, das ist, es gibt doch da quasi eine Kiste, pack sie dir in dein Schiff und flieg doch mal da, wo ich am liebsten war eine Zeit lang, war nämlich auch ein Riesenschritt eigentlich. Die Investigation Center, die heißen anders, Distribution Center, dankeschön. Und da war ja auch schon vorab so ein bisschen Gefühl, dass da so ein Knotenpunkt entstehen könnte, wo viele Spieler sich auch treffen. Aber letzten Endes, worauf will ich hinaus? Also dieses Einsammeln, und zwar ohne Stress zu haben, von diesen, ja, ich sag mal Früchten oder was war das? Verschiedene Items,
alles,
in den
was
Gängen.
Du für die Forschungsmission brauchst.
Genau, und das hat ja schon viel Kohle gegeben, aber da kann man eigentlich auch leicht drauf, man hat die Missionsbeschreibung gelesen und jetzt kommt für einigen Manko in Star Citizen, wo ich sage, na jein, es steht ja nicht genau geschrieben, geh an diesen Ort, in diesen Tunnel und in dieser Kiste findest du das und das, sondern du wurdest einfach losgeschickt, aber ich hätte jetzt instinktiv nicht gewusst, wo ich die Sachen finde, und da belohnt natürlich irgendwie das Schwarmwissen der Community Community oder auch das Exploration, was man sich selber gerne quasi auferlegt. Und das war auch eine super geniale Idee, Geld zu sammeln. Meinst du, das war eine bewusste Idee oder war das vielleicht sogar ein Bug, weil da zu viele Sachen gespawnt sind? Oder war das genau mit Kalkül und Ziel so? Also diese Mission zu machen, so dahingehend, ja.
Ich glaube, ein Bug war es auf keinen Fall, weil dann hätten sie es gefixt. Weil bei CIG selber war das auch bekannt, dass es so ging. Ich glaube, das war eher so eine Geschichte, wo sie gesagt haben, ja, grundsätzlich die Missionen verweisen darauf, dass du in irgendeiner Weise in deinem Journal dir angucken kannst, wo diese entsprechenden Sachen ungefähr zu finden sind. Und grundsätzlich werden die meisten Leute werden dann losfliegen und sich diese Sachen in der Wildnis zusammensammeln. Mhm. Aber wenn du schon mal in so einem Distribution Center warst und da durch die Gänge gekrochen bist und dir dann noch aufgefallen ist, dass es da in den Kisten eben genau diese Rohstoffe auch gibt, dann können wir das den Leuten auch gönnen. Mhm, und im Zweifelsfall, und das ist das andere, diese Informationen sind ja bekannt und wenn du danach suchst, findest du die im Netz auch relativ einfach. Wenn ein Spieler sich das wirklich anschaut und sich die 5 Minuten Zeit nimmt, einfach zu googeln, wo finde ich das? Mhm. Dann kommt ja schon raus. Es liegt im Distribution Center in der Kiste in ausreichender Menge. Mhm. Dann wollen wir das auch belohnen, dass die Spieler eben diesen Aufwand auf sich genommen haben. Oder im Global Chat fragen, wo finde ich die Sachen? Mhm. Geht ja auch. Und unter dem Gesichtspunkt gehe ich tatsächlich davon aus, dass CIG das ganz bewusst gemacht hat, dass du diese Ressourcen da weiter in diesen Mengen findest. Mhm. Was aber ganz lustig ist, wo ich gerade so ein bisschen schmunzeln musste, als du die Distribution Center angesprochen hast, man munkelt. Und das muss man wirklich, also die Leute in der Zukunft, die sich das hier jetzt anhören, die werden es vermutlich schon besser wissen, aber man munkelt, dass die neuen PvE-Underground-Dinger, die ja in der 4.3 kommen sollen, dass die primär unter diesen Distribution-Centern stattfinden.
Nein, das macht aber auch irgendwie Sinn, nach allem, was wir schon gesehen haben. Es war
ja schon angekündigt. Und es gibt ja in diesen Distribution-Centern selber gibt es diesen riesengroßen Fahrstuhl. Und als die angeteased wurden, war auch ganz klar gesagt, erstmal gibt es nur das Überirdische. Mhm. Und es soll dann aber irgendwann für die Spieler auch Zugang zu dem unterirdischen Teil davon geben.
Und du, hat es irgendwas damit zu tun? Wir haben ja schon so instanzierte Zonen auf der letzten Con in Manchester gesehen. Und wenn ich mir angucke, wie die so aufgebaut sind, so aus dem Erinnerungsvermögen her, dann könnte das wie die Faust aufs Auge passen tatsächlich.
Ja, ja. Nee, die Sachen, die sie auf der Citizen Con gezeigt haben, die Municipal Works, die sollten ursprünglich unter Area 18 sein, also auf Arc Corp. Okay. Und da war die Idee, dass du quasi so ein, ja, auch einen instanzierten Dungeon hast, wo du dich dann Stück für Stück weiter nach unten auf neue Ebenen durchkämpfen kannst.
Das heißt, das war eigentlich gezeigt und vielleicht kommt jetzt, man munkelt, und das unter den Distribution-Centern, wo ich einen kleinen Wunsch habe, dass man dann wirklich am Ende, du kennst doch diese kleinen Außenposten bei den Distribution-Centers, die waren zum Teil auch mit Missionen. Ich würde so mich freuen, wenn es da auch noch, also wenn das echt so weitläufig ist. Aber ja, geil.
Da gehe ich von aus.
Und lass uns doch nochmal hier bei den Distribution-Centern auch bleiben, weil mir ist aufgefallen, so eine Vorvorstufe wirklich zumindest im Bereich der Veränderung war, als die Distribution Center kam. Ich erinnere mich, wie wir abendelang da wirklich hingegangen sind, weil die NPCs da schon wirklich auch stark waren. Und du konntest ja so viel dort drin erforschen und musstest so vorsichtig vordrücken. Da war nichts mit einfach mal durchrennen, wie wir das vielleicht von ganz früher von den Bunkern kennen. Irgendwie nackt in dem Bunker und mit Ausrüstung raus. Mhm. Das heißt, da war schon ein bisschen, was das Zusammenspiel anbetrifft, eines der, ich sag mal, ohne Events so richtig, nur mit missionsgetriebenem, ich sag mal, Handwerkszeug, war das ja auch schon ziemlich cool, um Spieler zusammenzubringen. Du, nur mal ganz kurz, die 421 ist jetzt zum dem Augenblick auch draußen und ich habe da gestern so eine tolle Aufnahme gemacht. Ich wette, das ist nicht so gedacht, aber das war so genial. Da waren ungefähr, der Patch war frisch, an einem Ort, wo man dann die Anfangsmission macht, diese ersten 3 Boxen abholt, Es war ein Kommen und Gehen, das hast du in einem Film nicht gesehen, also ich saß nur noch auf dem Sandhügel und habe mir das angeguckt und da war wieder einer von diesen Sachen, die mich bei Star Citizen begeistern und du weißt nicht, oder vielleicht weißt du schon, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so viele positive Nachrichten nach so viel Terror zum Teil auch wegen PvP und PvE, die Leute freuen sich zum Teil, wie freundlich man zueinander ist und dem anderen hilft, Kisten zu verladen und so. Ja, hab einen großen Sprung gemacht, ich weiß. Da wär noch der Wurm, aber vielleicht weißt du noch, wieso ich diesen Sprung gemacht habe. Wahrscheinlich auch nicht, ja. Das ist aber auch in Ordnung. Also ich bin da sehr, du hast mit mir einen sehr herausfordernden Gesprächspartner. Ja, gut. Wir waren bei den Distribution-Centern. Davor sind wir draufgekommen wegen eben dem Sammeln der Früchte und eigentlich, was mir da ein Herzensanliegen auch nochmal zu gucken heute, wo stehen wir denn eigentlich jetzt und was kann denn da noch kommen? Und dazu gehört halt eben auch der Wurm beziehungsweise Stormbreaker, das Stormbreaker-Event. Auch da war das ein ähnliches Prozedere. Wer lesen konnte, hat schon ein paar Hinweise bekommen. Und man konnte es ja schon auch auf dem PTU testen. Das darf man nicht vergessen. Du kannst ja auf dem PTU schon mal ganz viel herausfinden. Und also, was sind für dich die Highlights von diesem Stormbringer-Event, das jetzt kam?
Ich glaube, so die zwei großen Highlights. Das erste ist eigentlich wieder völlig blöde. Ich liebe diesen Sturm, weil es einfach super atmosphärisch ist. Die komplette Location auf Pyro 1, die Lazarus-Komplexe sind, du gehst dahin und in Star Citizen hast du halt häufig so dieses Schönwetterfliegen, denkst dir, oh geil, hier tolle Wolken, schöner Sonnenaufgang und du fliegst quasi idyllisch von, keine Ahnung, einer Location weg in den Sonnenaufgang hinein. Das ist so dieser typische Star Citizen-Moment. Und dann gehst du da in diesen Sturm rein und auf einmal ist alles düster, überall gewittert ist. Es stürmt, es regnet, du hast die Strahlung, du hast einen ganzen Haufen ziemlich angepisster NPCs, die dich alle umschießen wollen. Du hast dazu, weil das noch nicht ausreicht, hast du aus der anderen Richtung noch Skorpione, die alle ziemlich hungrig sind. Und wenn es dann wirklich losgeht, noch die Würmer. Den großen Wurm komplett außen vor gelassen, aber das alleine finde ich schon super atmosphärisch, weil du bist halt in diesem Laborkomplex, der zum Großteil verlassen ist, was auch dieser Atmosphäre noch hilft und alles ist irgendwie so, es ist hochglanzpoliert, aber du merkst, irgendwas stimmt nicht. Und die Atmosphäre, die CIG damit geschaffen hat, die finde ich einfach bombastisch. Und das andere, was für mich halt das riesengroße Highlight ist, ist, dass wir in Star Citizen jetzt erstmals einen Bosskampf haben, der nicht nur in Raumschiffen stattfindet.
Das stimmt.
Weil, gut, man kann sich darüber streiten, ob jetzt in den vergangenen Events zum Beispiel eine Idris Xenothreat, ob die Xenothreat-Idrisse als Bosskampf gelten oder nicht. Aber mit dem Apex Valakar in Stormbreaker hat man jetzt erstmals wirklich einen spielerauslösbaren Bosskampf, der sich auch wirklich wie einen Bosskampf anfühlt.
Für mich ist auch tatsächlich nochmal dieses Mehrstrittige ein auch cooler Punkt hier wieder. So wie du bei den Contested die roten Karten davor holen musst, gehst du erstmal in ein viel größeres eigenes Abenteuer vom Storytelling her, gehst da rein und besorgst auch nochmal erstmal überhaupt die notwendigen Dinge, gehst an Tresore, muss Räume aufmachen, ein bisschen Escape Room Escape Room trifft es nicht ganz, aber du hast mir da auch gezeigt, wo man dann auch mal nachlesen muss. Das sind so Komponenten ins Spiel, die reinkommen, die dann auch verständlich machen, okay, vielleicht achte ich in nächster Zeit doch mal hier oder da drauf. Genau. Ja, und jetzt sind wir aber tatsächlich bei der 421 bei einem neuen, neuartigen Event, beziehungsweise ich habe es schon mal ein bisschen angeteasert vorhin in meiner Assoziationsschwallschweife, aber wir befinden uns jetzt in so einem kleinen klassischen Wettbewerb zwischen vier Fraktionen, heißt es, oder? Also es geht um Arcorp, Hurston und, helft mir mal auf die Sprünge,
Tech und Crusader.
Genau, und die haben verschiedene Protagonisten, die jetzt diesen Kampf befeuern, Ressourcen zusammenzubekommen. Im guten Sinne, kannst du mich abholen? Ich bin noch nicht so weit vorgedrungen. Für was machen wir das Ganze alles?
Also grundsätzlich ist das jetzt die, CIG hat ja ganz lange gesagt, es gibt eigentlich immer zwei Storylines, die A- und die B-Story, die gleichzeitig passieren. Die A-Story war das komplette Ding mit den Frontier Fighters, die dann erst Stanton angegriffen haben und dann in Pyro ihr großes Ding gedreht haben. Das war der eine große Storystrang, für den es ein Event gab. Und dann haben sie das jetzt erstmal gesagt, okay, das lassen wir jetzt ruhen. Da wird auch garantiert nochmal irgendwas kommen in der Richtung. Mhm. Dafür fangen wir jetzt mit der Big Story an. Die B-Story, das ist diese Regeneration Crisis. Mhm. Der Lore-Hintergrund dahinter ist eigentlich ganz simpel. Die Menschen im United Empire of Earth haben ganz lange sich auf dieses Imprint-System verlassen. Wenn du halt umkippst, und das sehen wir als Spieler ja auch, dann wird über Quantum-Verschränkung in einen Klon von dir, wird dann dein Bewusstsein übertragen und du wachst im nächsten Krankenhausbett wieder auf. Mhm. Das ist ja die In-Lore-Erklärung für die Respawn-Mechanik. Das haben die Menschen von den Vandul geklaut.
Ach so ist das, okay.
Zumindest wenn mein Lore-Wissen noch aktuell ist. Das ist eigentlich auch ganz lustig. In der Lore von Star Citizen sind die Menschen verdammt gut da drin, Technologie von anderen Aliens zu klauen. Und es ist eigentlich jede Alien-Gattung hat irgendeine Technologie, die Menschen übernommen haben. Und bei den Vandul ist es eben genau diese Geschichte mit den Imprints und dem Respawn. Und in dieser Regeneration Crisis haben sie jetzt aber festgestellt, dass aus irgendeinem Grund, den sich kein Mensch erklären kann, diese Imprint-Mechanik bei manchen Leuten anfängt, schief zu gehen. Oh. Die wachen einfach nicht wieder auf. Die sterben und sind dann tot. Und das ist ja schon seit der 4.2.0, sehen wir das im Ladebildschirm in diesen Zeitungsartikeln, dass genau. Es da Leute gibt. Seitdem stehen auch tatsächlich NPCs in den Krankenhäusern rum. Und wenn du dich einfach mal dahin stellst und denen zuhörst, merkst du, das sind dann wirklich besorgte Leute, die vorm Tresen stehen und wissen wollen, was denn jetzt passieren wird, wenn sie das nächste Mal tot umfallen.
Ist ein sehr guter Dialog, habe ich gerade heute gehört. Oder naja, was heißt Dialog, da reden mehrere Menschen.
Ja, und aufgrund dieser Krise, die auch wirklich das komplette menschliche Imperium in Star Citizen betrifft, hat, ich weiß gar nicht, ob der Imperator oder die Imperatorin.
Imperatorin meine ich, ja.
Ja, ich glaube auch, es wäre eine Imperatorin, hat die Imperatorin halt erlassen. Egal wie, wir müssen dieses Problem lösen. Mhm. Und hat auch tatsächlich eine ziemlich große Belohnung dafür ausgelobt, dieses Problem dann gelöst zu bekommen. Und deswegen haben in Stanton, das ist halt für uns so primär interessant, also in Pyro haben wir ja eh schon hier diese Associated Science and Development, diese ASD, die haben in ihren Lazarus-Komplexen an den Valakar haben sie Experimente durchgeführt zu dem Thema. Mhm. Und jetzt sind aber auch die vier großen Megacorporations in Stanton darauf angesprungen und haben gesagt, wir helfen damit, weil die Imperatorin ihnen ganz klar große Belohnungen dafür versprochen hat, wenn sie diejenigen sind, die das Ganze lösen. Und diese Belohnung, da und das ist jetzt das, wo es für uns als Spieler wieder so ein bisschen interessant wird, die eine Belohnung ist, dass der Corporation der Jump Point gehören wird. In Stanton. Heißt also, wenn Hurston jetzt gewinnt, dann können sie das Ding zum Beispiel in den super tollen Hurston Jump Point umbenennen. Mhm. Und das andere ist, dass ihnen, und das ist für die Firmen eigentlich, glaube ich, das Interessantere, dass ihnen Steuern erlassen werden.
Ah, okay.
Heißt also, letztendlich machen wir den ganzen Bums nur für eine Steuererleichterung für die Superreichen in Stanton.
Super.
Und das ist das Nächste, das ist auch der Grund, warum sich die Spielerschaft quasi einstimmig darauf geeinigt hat, dass Hurston den ganzen Spaß gewinnen wird. Mhm. Das wird sich auch in-game darin niederschlagen, dass in den Stores von den entsprechenden Fraktionen einen, ich weiß nicht mehr, ob es 5 oder 10% waren, aber auf jeden Fall wird es einen Preiserlass in dem Bereich geben. Heißt also, wenn Hurston das Ganze jetzt gewinnt, dann werden die Waffen, die wir dann zum Beispiel bei Hurston kaufen, werden günstiger, weil wir uns quasi die Steuern darauf sparen. Und deswegen haben die Spieler relativ schnell gesagt, den Großteil der teuren Sachen, das sind eben genau die Schiffswaffen, kaufen wir bei Hurston, deswegen wollen wir, dass Hurston das gewinnt.
Ja, mit Köpfchen, ja super.
Aber ja, das ist quasi der Hintergrund hinter dieser kompletten, hinter dem kompletten Event und hinter der kompletten Storyline.
Aber eine Sache habe ich noch nicht verstanden, also beziehungsweise es ist wahrscheinlich auch nicht zu verstehen. Es ist einfach da das Problem und niemand kann es sich erklären, meintest du. Ist das richtig?
Ja, niemand weiß, woran es liegt. Okay. Diese komplette Bemühung, sowohl das mit den Valakars in Pyro als auch dieser komplette Resource Drive, werden eigentlich erstmal unternommen, um überhaupt rauszufinden, warum dieses System jetzt auf einmal anfängt, nicht mehr zu funktionieren. Und unter dem Gesichtspunkt, dass sobald man versteht, warum sie kaputt gehen und warum sie aufhören zu funktionieren, dass man es dann fixen kann.
Du, ich würde sagen, das war Episode 1, 4.2.1 und seine Vorhut, Contested Zones, Stormbreaker, nicht Bringer, wie ich schon wieder gesagt habe, und auch ein paar technische Themen und Backgrounds zu unserem, ich sag mal, ja, zu unserer Leidenschaft Star Citizen. Hast du denn irgendwie eine Idee, die Zuhörer werden das dann ja auch lesen, für den Titel, lass uns den doch mal gerne noch zusammenfinden. 4-2-1 und seine Vorhut wäre mein Vorschlag. Hast du irgendwie was Instinktives?
Nicht wirklich.
Finde ich auch nicht schlecht.
Ich bin absolut nicht gut darin, Dingen einen Namen zu geben. Also.
Es kann sich ja wandeln. Du kennst mich ja bei mir. Damit musst du dann, wenn wir jetzt zusammen was machen, zurecht kommen. Work in progress. Alles gut, alles fein.
Ja. Lass es uns doch einfach so machen.
Ja.
Irgendwo um diesen Podcast herum wird es einen Link geben zum Hexenwerk-Discord. Mhm. Wenn ihr eine Idee, also ihr werdet dann ja auch den Titel für diesen Podcast sehen, aber wenn ihr eine Idee für einen besseren Titel für diese Folge habt, dann joint doch gerne diesem Discord und haut da einfach mal in einen der Chats rein, was eure Idee ist, und wenn ihr Glück habt, passen wir es an. Haha, Zuschauerinteraktion, wie man sie richtig macht.
Absolut. Und dann in dem dem Zusammenhang würde ich auch sagen, wenn ihr ein Thema habt oder meint, dass wir irgendwo da daneben lagen, da könnt ihr auch nochmal mit uns in den Austausch gehen. Dankeschön. Liebe Deadly, ich sage adieu und bis zum nächsten Mal.
Jo,